Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Es ist vollbracht und das Ganze in Rekordzeit. Das Corona-Hilfs- und Rettungspaket ist heute im Bundestag gewesen und dann wenige Stunden später auch im Bundesrat. Wie gesagt, das alles in Rekordtempo. Hilfen auf der einen Seite, Rettung aber eben auch um Zukunft. Das sind die Versprechen, die jeweils diejenigen gegeben haben, die heute mit Mehrheit für diese Milliardenpakete gestimmt haben. Es gibt auch Kritik, über all das werden wir Sie heute Abend informieren. Und dann schauen wir natürlich weiter. Was passiert in Europa? Heute gab es ein Treffen zwischen dem französischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin. Da ging es im Wesentlichen um die Hilfspakete, nicht auf nationaler, sondern auf internationaler, auf europäischer Ebene. All das werden wir in dieser Sendung haben. Dann schauen wir unter anderem noch zur Diskussion um das Wahlrecht. Darüber werden wir uns informieren. Der Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach mit inzwischen, Sie hören es richtig, Ermittlungen gegen 30.000 mutmaßliche Täter. Und den Blick in die Kommentarspalten von morgen haben wir natürlich auch. Wir beginnen mit dem Konjunkturpaket, was verabschiedet worden ist. Stefan Detjen hat für uns die Einzelheiten.
Der Mehrwertsteuersatz sinkt, befristet bis zum Jahresende von 19% auf 16%, der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5%. Familien erhalten einen einmaligen Bonus von rund 300 Euro pro Kind, weitere Hilfen und Steuerentlastungen für Alleinerziehende und Kommunen. Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Psychologie. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, bemüht sich, Aufbruchstimmung und Optimismus auszustrahlen.
Deutschland schaltet vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus mit dem klaren Anspruch, dass wir nicht zurück wollen auf los, sondern dass wir mit diesem Kickstart ein neues Level erreichen. Deutschland wird stärker, krisenfester und moderner aus dieser Krise rauskommen.
Politisches Marketing zur Konjunkturbelebung. Von einem Wumms hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz gesprochen, als die Spitzen der Koalition ihr Konjunkturpaket Anfang Juni vorgestellt hatten. Von der Opposition gibt es auch heute viel Zustimmung im Grundsatz. Ja, der Staat muss handeln, um die Wirtschaft vor dem Absturz zu bewahren. Aber die rhetorische Begleitmusik der Regierung reizt zum Widerspruch.
Sie reagieren und packen jetzt sozusagen die wirtschaftspolitische Schrotflinte aus und machen damit einmal Wumms. Aber ein lauter Knall ist eben noch kein Treffer, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Bundesregierung.
Sagt Florian Tonka von der FDP, und auch die Grünen greifen das saloppe Schlagwort des Bundesfinanzministers auf.
Ob, wie und wem dieses Herzstück wirklich helfen wird, Sie wissen es nicht. Ob es wirklich die Nachfrage ankurbeln wird, Sie wissen es nicht. Wird die Senkung der Mehrwertsteuer wirklich zu einer Reduzierung der Preise führen? Sie wissen es nicht, und einzelne Verbände und Unternehmen haben ja bereits angekündigt, dass sie genau das eben nicht machen werden.
Unkt der grüne Finanzpolitiker Daniel Bayers. Die Mehrwertsteuer sei das falsche Instrument, kritisiert auch Sarah Wagenknecht und macht einen Vorschlag für ein in den Augen der Linken gerechteres Mittel zur Konsumbelebung.
Von dem Betrag, den die Senkung der Mehrwertsteuer kostet, hätte man 20 Millionen Familien mit niedrigen Einkommen oder mit krisenbedingten Verlusten, also jedem zweiten Haushalt in Deutschland, einen Konsumscheck von 1.000 Euro schicken können, der im stationären Handel, in Restaurants, in Cafés, in Hotels, im Inland eingesetzt werden kann.
Am fundamentalsten in der Debatte des Bundestages die Kritik von rechts außen. Albrecht Glaser, stellvertretender Vorsitzender und Obmann der AfD, im Finanzausschuss bemängelt:
Keine Soli abschaffen, keine dauerhafte Ertragssteuersenkung, keine Steuervereinfachung, keine Bürokratieerleichterung, einfach nichts, was einer zwangskollabierten Volkswirtschaft wieder auf die Beine helfen könnte.
Zwei Stunden nach der Zustimmung im Bundestag liegt das Konjunkturpaket im Bundesrat. Wie üblich wird dort in einer anderen, ruhigeren Tonlage debattiert. Auch dort am Ende breite Zustimmung, aber auch kritische Töne. Stefan Weil, SPD und Ministerpräsident von Niedersachsen, erinnert daran, dass Bundesländer mit starker Automobilindustrie sich parteiübergreifend, aber vergeblich für eine Kaufprämie für Autos eingesetzt hatten.
Ein gezielter Impuls für die Konjunktur in diesem Sektor wäre in dieser Situation aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll gewesen. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen hatten in dieser Hinsicht auch einen Vorschlag unterbreitet, der leider keinen Gefallen gefunden hat. Hoffen wir, dass wir nicht in einigen Monaten unter ganz anderen Vorzeichen noch einmal darüber reden müssen.
Schon vorher werden sich Bundesrat und Bundestag in der zweiten Wochenhälfte mit dem Nachtragshaushalt beschäftigen. Einmal mehr muss von beiden Kammern des Parlaments die Schuldenbremse gelockert werden. Um den Weg für eine stärkere Unterstützung der Kommunen durch den Bund freizumachen, muss außerdem das Grundgesetz geändert werden.
Das war der Bericht von Stefan Dedchen. Ich habe es gesagt, die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident sind heute nicht per Video, sondern direkt zusammengekommen, dort, wo es sehr angenehm ist. Angenehmes Ambiente in Meseberg. Auf der anderen Seite waren die Themen ernst. Und die große Frage, der Schulterschluss, der genau vor 2 Jahren dort beschworen worden ist, was ist davon übrig geblieben? Beide gaben sich allergrößte Mühe zu zeigen, es ist viel übrig geblieben. Klaus Remme.
Wer nach offensichtlichen politischen Differenzen zwischen Berlin und Paris suchte, der wurde enttäuscht. Emmanuel Macron kam als erster ausländischer Staatschef nach den Corona-Beschränkungen nach Berlin. 2 Tage vor Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft demonstrierten die Bundeskanzlerin und der Präsident große Geschlossenheit. Aus Sicht von Angela Merkel ein wichtiges Plus.
Wenn Deutschland und Frankreich einig sind, ist nicht Europa sich einig. Aber wenn Deutschland und Frankreich sich uneinig sind, dann ist es mit der Einigkeit Europas nicht besonders gut bestellt. Und insofern können wir vielleicht durch Einigungen in vielen Fragen auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir einen positiven Impuls in die richtige Richtung für die europäische Zukunft geben.
Der französische Präsident formulierte es eine Spur dramatischer. Aus einem Moment der Wahrheit könne durch deutsch-französisches Handeln ein Moment des Erfolgs werden.
Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe. Avec cet engagement franco-allemand résolu, nous pouvons faire de ce moment de vérité un moment de succès.
Der deutsch-französische Vorschlag liegt auf dem Tisch. Bis zum Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte Juli wird es vor allem darum gehen, einen Kompromiss für das massive Multimilliarden-Wiederaufbauprogramm zu finden, mit dem die wirtschaftlichen Folgen von Corona bekämpft werden sollen. Zuschüsse oder Kredite, Regeln, Auflagen, Verteilerschlüssel, all das muss besprochen werden.
Natürlich wird es Veränderungen geben, aber es muss ein Fonds bleiben, der hilft. Und der wirklich auch den Ländern hilft, die sozusagen sonst drohen, von der Krise sehr viel stärker betroffen zu sein und damit die Konvergenz der Europäischen Union in Frage gestellt wäre und damit auch das Funktionieren zum Beispiel des Binnenmarktes, um eine ganz triviale Sache zu sagen.
Neben den Milliardenhilfen müsse natürlich jedes Land für sich schauen, wie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden könne, sagte die Kanzlerin. Angela Merkel denkt in diesem Zusammenhang in größeren Zeiträumen. Die Präsidentschaft Portugals und Sloweniens im kommenden Jahr wurde erwähnt. Im ersten Halbjahr 2022 ist dann Frankreich an der Reihe. Von den französischen Journalisten wurde Emmanuel Macron nach den starken Ergebnissen der Grünen bei den Kommunalwahlen gefragt. Er betreibe in Deutschland keine Wahlnachlese, so Macron. Klimapolitischer Ehrgeiz lasse sich auch nicht in Wahlzyklen messen. Das sei eine Notwendigkeit für die Menschheit, eine moralische Aufgabe, ein Teil unserer Souveränität, so der französische Präsident.
C'est une nécessité pour l'humanité. C'est un devoir moral. Et je crois aussi que c'est une partie de notre souveraineté, comme je le disais.
Angela Merkel wiederum wurde in der Pressekonferenz von einer deutschen Journalistin die Frage gestellt, warum sie eigentlich trotz aller Regeln und Aufrufe öffentlich nie mit Maske zu sehen sei.
Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich.
Natürlich halte sie sich an die empfohlenen Regeln und es werde sicher noch Gelegenheit geben, sie mit Maske zu sehen, versicherte die Kanzlerin.
Soweit der Bericht von Klaus Remme. Die Bundeswehr hat ein Problem. Nein, sie hat nicht nur ein Problem, sie hat gleich eine ganze Menge. Sie hat natürlich ein Problem mit Ausrüstung und mit vielen anderen Dingen, über die wir immer schon berichtet haben. Inzwischen ist klar, die Bundeswehr hat auch ein Problem mit Rechten innerhalb der Bundeswehr, vor allen Dingen bei Eliteeinheiten. Der militärische Abschirmdienst hat heute entsprechende Unterlagen noch einmal vorgelegt. Auch er scheint inzwischen intensiver hinzuschauen. Was da alles bekannt wird, nun ja, Panayotis Gavridis hat es für uns.
Nach dem heutigen Besuch beim Kommando Spezialkräfte wird für Mittwoch eine Entscheidung erwartet, wie es mit der Eliteeinheit der Bundeswehr weitergeht. Dann will Annegret Kramp-Karrenbauer im Verteidigungsausschuss des Bundestages ihre KSK-Pläne vorstellen.
Es geht aber auch nicht darum, Entscheidungen zu treffen, die besonders martialisch oder auch aufsehenerregend daherkommen.
Das sagte die Verteidigungsministerin vergangene Woche im Podcast der FAZ.
Es geht darum, eine saubere Analyse zu machen und genau die Maßnahmen zu treffen, die sozusagen den größten Erfolg versprechen, wenn es darum geht, ein Umfeld zu verändern, das augenscheinlich zumindest bei einigen rechtsextreme Tendenzen dann auch zulässt oder befördert.
Zuletzt war bei einem Kommandosoldaten in Sachsen ein Waffenversteck mit Munition, Sprengstoff und Nazi-Literatur wie ein SS-Liederbuch gefunden worden. Gegen ihn wird ermittelt. Der 45-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Zudem hatte ein Brandbrief eines KSK-Soldaten an die Ministerin für Aufregung gesorgt. Er schrieb, rechtsextreme Tendenzen innerhalb der Einheit würden geduldet und vertuscht. Auch wenn die ganz große Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten verfassungstreu sei, sagt Christoph Gramm, Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, also des Nachrichtendienstes der Bundeswehr, man habe eine neue Dimension festgestellt. Die Anzahl der Verdachtsfälle im Bereich Rechtsextremismus, sie steigt weiter. Von 500 auf über 600, so Gramm.
Die neue Dimension des Rechtsextremismus begründet sich in der Bundeswehr aber auch daraus, dass wir gerade im KSK nicht nur von Einzelfällen ausgehen können. Eine Untergrundarmee haben wir bislang zwar nach wie vor nicht entdeckt, aber Beziehungsgeflechte oder, wenn Sie so wollen, Netzwerke und Strukturen mit allerdings sehr unterschiedlicher Qualität finden wir sehr wohl.
Doch wie soll es mit dem KSK weitergehen? Von Auflösung bis hin zu einer leichten Reform ist alles im Gespräch. Eine vom Ministerium eingesetzte Arbeitsgruppe soll klären, wie sehr rechtes Gedankengut in der Truppe verbreitet ist. Auflösen ist nicht die Antwort, so die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann heute im ZDF.
Wir brauchen diese Männer, die Deutsche rausholen, wenn sie in Krisengebieten sind. Das ist eine wichtige Einheit. Es könnte die Reform sein, dass man, wir haben eine Kommando beim Heer, wir haben Elite-Soldaten bei der Marine, bei der Luftwaffe, die möglicherweise zu einem Kommando zusammenzuschließen und sie direkt der Ministerin bzw. dem Generalinspekteur unterzuordnen.
Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hatte angeregt, den bislang einzigen KSK-Standort im baden-württembergischen Calw durch einen zweiten zu ergänzen. Der linken Politikerin Martina Renner geht das alles nicht weit genug. Sie fordert die Auflösung des KSK und eine unabhängige wissenschaftliche Studie zu rechten Einstellungen in der Bundeswehr. Dabei sei der MAD nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen, weil er Teil von ihnen sei, so Renner auf Anfrage des Deutschlandfunks. Auch Strack-Zimmermann von der FDP sieht hier den MAD in der Pflicht.
Es ist natürlich beängstigend, dass letzte Woche beim MAD jemand rausgefischt wurde, der wiederum Rechtsradikale in der Bundeswehr mit Informationen versorgt hat. Heißt, wir müssen schauen, wie weit geht dieses auch in den zivilen Bereich, wo sind die Strukturen, wo sind die Verbindungen. Das alles gehört aufgeräumt.
Es wird eine entscheidende Woche für die Bundeswehr. Dabei kann und will aktuell niemand ausschließen, dass weitere Fälle bekannt werden, die das Vertrauen in das KSK weiter erschüttern könnten.
Das war der Beitrag des Kollegen Panayotis Gavrilis. Wir wollen beim Thema bleiben und wollen uns fragen, was passiert denn da im Moment Rechtsextremismus bei der Bundeswehr, beim KSK und so weiter und so weiter. Darüber möchte ich reden mit Tobias Pflüger für die Linke im Verteidigungsausschuss im Bundestag und jetzt bei unserem Telefon. Schönen guten Abend, Herr Pflüger.
Guten Abend.
Fangen wir zunächst mal an mit dem, was der MAD da heute gesagt hat. Also wenn der MAD schon eine neue Dimension von Rechtsextremismus in der Bundeswehr allgemein sieht, fühlen Sie sich bestätigt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir seit längerem, seit Jahren darauf hinweisen, dass es diese Rechten innerhalb der Bundeswehr gibt, rechtsextreme, neonazistische Netzwerke. Und über Jahre hinweg wurde uns gesagt, nein, das sind keine Netzwerke, sondern das sind quasi Einzelfälle und es ist unangenehm, dass es diese Einzelfälle gibt. Heute hat jetzt Herr Grimm vom Militärischen Abschirmdienst erstmal selbst explizit davon gesprochen, dass es Netzwerke von neonazistischen Rechtsextremisten gibt innerhalb der Bundeswehr. Und insofern fühlen wir uns bestätigt. Es ist erschreckend, dass es so ist, aber es ist tatsächlich eine Bestätigung.
Was sagt uns das über die Arbeit? Immerhin sagt der MAD das jetzt. Da könnten Sie doch eigentlich sagen, na endlich hören die auf uns. Oder wie werten Sie das?
Naja, man muss gleichzeitig wissen, dass eine ganze Reihe von Informationen aus dem Militärischen Abschirmdienst ans Kommando Spezialkräfte abgeflossen sind. Und zwar auch offensichtlich über Jahre. Jetzt gerade offensichtlich sind eine ganze Reihe von Kommando Spezialkräftesoldaten vorgewarnt worden, dass da quasi entsprechende Untersuchungen laufen. Und wir hatten die verrückte Situation, dass eine zentrale Hauptperson, André S., selbst Quelle des Militärischen Abschirmdienstes beim Kommando Spezialkräfte war. Das heißt, Der militärische Abschirmdienst ist nun tatsächlich nicht die Gruppe, die sich da besonders mit Ruhm bekleckert hat. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass da jetzt Stück für Stück quasi tatsächlich die Tatsachen ans Licht kommen. Das hat aber ganz wesentlich einmal mit der Berichterstattung und zum Zweiten auch mit dem Druck quasi von uns als Opposition zu tun.
Die entscheidende Frage, trauen Sie dem MAD noch?
Nein. Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt noch in der jetzigen Situation Informationen, die beim MAD sind, an KSK-Soldaten fließen, Ergebnis, die entsprechenden MAD-Personen werden abgezogen oder entlassen. Aber es ist so, dass offensichtlich da die Bezüge sehr, sehr eng sind. Und insofern, nein, der militärische Abschirmdienst ist nicht das richtige Gremium, was sich jetzt mit dem Kommando Spezialkräfte beschäftigen sollte.
Wobei die immer für die Frage ist, Kommando Spezialkräfte auf der einen Seite, Bundeswehr allgemein, vielleicht sollten wir das auseinanderhalten. Aber jetzt wollen wir erstmal beim Kommando Spezialkräfte bleiben, wo Frau Kamm-Karrenbauer sich ja heute auch umgehört hat, ohne dass wir jetzt schon allzu viel darüber wissen, wie gerade der Kollege Panayotis Gavridis geschildert hat. Sie wollen abschaffen. Warum?
Also wir haben ja mehrere Informationen von außerhalb des Kommando Spezialkräfte und jetzt ja auch diesen Brief des Hauptmann J. von innerhalb des Kommando Spezialkräfte. Und in diesem Brief schildert er ziemlich genau, wie bei zum Beispiel diesem Bereich der Ausbildung sich rechte Akteure regelrecht festsetzen konnten und diejenigen nicht unwesentlich waren, die quasi ausgesucht haben, wer denn die zukünftigen Kommandosoldaten sein sollen. Und das ganze Bild, was sich da quasi zeigt, ist, dass das Kommando Spezialkräfte regelrecht durchsetzt ist von quasi rechten Akteuren, die dort aktiv sind. Und dann haben wir ein spannendes Problem. Das Kommando Spezialkräfte selbst nennt sich ja Elitetruppe, hat eine besondere Kampforientierung. Und wir haben von Anfang an von der Gründung gesagt, dass natürlich so eine Truppe besonders Rechte und Rechtsextremisten anzieht. Und genau das ist der Fall. Und insofern ist das, was jetzt zutage tritt, im Grunde genommen ein systemisches Problem des Kommando Spezialkräfte. Es liegt in gewisser Weise quasi in dem, wie es sich seit 1996 entwickelt hat und in den Gesamtstrukturen, die es dort gibt. Deshalb sagen wir, das Kommando Spezialkräfte muss aufgelöst werden. Nur dadurch lässt sich das tatsächlich das Problem, das spezifische Problem des Rechtsextremismus dort tatsächlich bearbeiten.
Wobei dann zwei Fragen auftauchen. Erstens, ob wir sowas brauchen und zweitens, ob man das nicht auch anders hinbekommt. Also erstens, braucht Deutschland so etwas wie ein Kommando Spezialkräfte, also eine Art Elite, ob wir, wie wir es nennen, ist am Ende egal, oder?
Also ich würde sagen, nein. Die Kommando Spezialkräfte-Soldaten haben ja inzwischen eine relativ lange Geschichte. Es sollte quasi 25 Jahre gefeiert werden. Ich gehe mal davon aus, so wirklich wird es nicht gefeiert werden. Und es zeigte sich, dass sie immer an Einsätzen beteiligt waren, die durchaus nicht unproblematisch waren. Wir haben zum Beispiel jetzt den Fall von Alexander F., der offensichtlich einer der beiden Akteure war vom Kommando Spezialkräfte, die damals Murat Kurnaz angegriffen haben. Alexander F. hat sich quasi gezeigt, dass er sehr nahe an der identitären Bewegung dran ist und war im Ausbildungsbereich des Kommando Spezialkräfte. Und das sind quasi die Fälle, die sich da Stück für Stück überall durchziehen. Und eine solche Elite-Kampftruppe ist irgendwie logisch, wenn es eine solche Struktur gibt, was es da anzieht. Und auch rein militärisch ist es so, ganz am Anfang wurde erklärt, damit müssen Gefangene, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben und in aller Welt irgendwo sind, befreit werden. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich von den KSK-Einsätzen. Ich sehe tatsächlich nicht, dass es eine politische oder militärische Notwendigkeit für eine solche Elite-Kampftruppe gibt.
Wobei andere Länder sowas haben, aber da ist noch eine andere Diskussion. Jetzt höre ich, um was ich lese, die GSG 9 für die Bundespolizei, die sowas Ähnliches ist, die hat ein völlig anderes Ausbildungssystem und da scheint, ich sage das bewusst jetzt im Konjunktiv, das nicht so zu sein, weil man anders hinschaut. Ist das nicht das Gegenbeispiel oder überzeugt Sie dieses Argument?
Teilweise. Ich würde sagen, wir hatten auch schon das Phänomen, dass es ja gemeinsame Publikationen ehemaliger Kommandeure des Kommando Spezialkräfte, Reinhard Günzel, der inzwischen sich in neonazistischen Kreisen bewegt, und des ehemaligen GSG 9 Kommandeurs gab. Also auch da ist durchaus quasi eine gewisse, sagen wir mal, Anfälligkeit vorhanden. Allerdings ist tatsächlich da ein Unterschied, weil so gehäufte Fälle wie jetzt beim Kommando Spezialkräfte die kennen wir tatsächlich nur aus diesem Bereich. Und mit was Konkretes zu tun hat, ist natürlich vermutlich genau diese Grundausrichtung, die das KSK hat. Insofern ist da tatsächlich quasi teilweise ein Unterschied zu machen.
Aber das würde ja heißen, dass wenn man es richtig anfasst, könnte es gelingen.
Ja, wobei es gibt ja noch einen Unterschied. Der zweite Unterschied ist ja der, das eine ist Militär und das andere ist Polizei. Insofern auch da gibt es durchaus quasi Unterschiede. Und wir wissen halt, dass die KSK-Soldaten durchaus in sehr heftigen Kampfeinsätzen mit beteiligt waren. Und insofern ist es ja noch eine zusätzliche Komponente. Es ist eine spezifische Form von Auslandseinsätzen, die durch KSK-Soldaten durchgeführt wird.
Dankeschön. Das war Tobias Pflüger von den Linken für die Linke im Verteidigungsausschuss. Und er wird gemeinsam diskutieren mit der Bundesverteidigungsministerin. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 22.30 Uhr beginnen unsere Kurznachrichten. Und heute beginnen sie in Frankreich. Denn der frühere Premierminister, der Ex-Premierminister Fillon, ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Statt Präsidentschaft muss er demnächst ins Gefängnis. Möglicherweise Martin Bohne.
5 Jahre Haft. Mit diesem Urteil schlossen sich die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. 3 Jahre davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. 2 Jahre muss Fillon aber im Gefängnis absitzen. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 375.000 Euro. Fillon hatte seine Ehefrau zwischen 1998 und 2013 als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt bzw. durch seinen Stellvertreter beschäftigen lassen. Penelope Fillon erhielt dafür über 600.000 Euro. Dabei hat es sich nach Auffassung des Gerichts aber um eine Scheinbeschäftigung gehandelt. Fillons Ehefrau habe lediglich Post übermittelt und ihre Bezahlung habe in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung gestanden. Penelope Fillon wurde ebenfalls schuldig gesprochen und zu einer 2-jährigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldzahlung von ebenfalls 375.000 Euro verurteilt. Fillon hat die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Seine Anwälte haben auch bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt. François Fillon galt 2017 als Favorit im Rennen um die Präsidentschaft, bis die Satirezeitschrift Le Canard Enchaîné die Scheinbeschäftigungsaffäre ans Licht brachte und Fillon im ersten Wahlgang mit nur 20% der Stimmen ausschied. Von 2007 bis 2012 hatte er Präsident Sarkozy 5 Jahre lang als Premierminister gedient.
43 Jahre hat er Atomstrom geliefert, der älteste französische Reaktor Fessenheim. Es gab viel Kritik, zumindest auf dieser Seite der Grenze. In Frankreich sieht es etwas anders aus, aber heute Abend geht dieses Atomkraftwerk endgültig vom Netz. Sabine Wachs.
Mit der kompletten Abschaltung des Atomkraftwerks Fessenheim wird ein jahrelanger Streit zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz beendet. Vor allem wegen der häufigen Störfälle und des relativ hohen Erdbebenrisikos am Oberrhein hatten Politiker aus Deutschland und der Schweiz ebenso wie Atomkraftgegner über Jahre die Abschaltung gefordert. Der erste Reaktorblock von Fessenheim wurde bereits im Februar heruntergefahren. Während der Schritt in Deutschland und in der Schweiz von vielen begrüßt wird, gibt es vor allem im Elsass große Kritik. Die Gewerkschaft CGT, die Angestellte des Atomkraftwerkes vertritt, twitterte, das Abschalten des AKW Fessenheim sei wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Selbstmord für die gesamte Region. Von ursprünglich rund 750 Angestellten sollen nur knapp 60 weiter beschäftigt werden, um den Rückbau der Anlage abzuwickeln. Bis Ende 2023 will die französische Atomaufsicht die Brennelemente abtransportiert haben. Das AKW soll bis Ende 2040 komplett zurückgebaut werden.
Der US-amerikanische Präsident hat das oberste Gericht umgebaut mit 9 Mitgliedern. Er hat damit gehofft, seine konservative Mehrheit auch in Rechtspolitik umsetzen zu können. Das hat schon wieder nicht geklappt. Es geht um Abtreibungen. Thorsten Teichmann.
Der oberste Gerichtshof hat das Gesetz aus Louisiana im Grunde als Unsinn zurückgewiesen. Die Regelung sah vor, dass nur noch Ärzte Abtreibungen vornehmen dürfen, die in einer nahegelegenen Klinik auch Belegungsrecht haben. Das hätte womöglich das Ende für 2 von 3 verbliebenen Abtreibungskliniken in Louisiana bedeutet. Die 4 liberalen Richter des Supreme Court entschieden jetzt, dass die geplanten Maßnahmen keinen medizinischen Nutzen haben. Sie würden vielmehr das verfassungsmäßige Recht jeder Amerikanerin, eine Schwangerschaft zu beenden, beeinträchtigen. Der Vorsitzende Richter Roberts schloss sich der Meinung an. Das Urteil ist aus 2 Gründen wichtig für die USA. Es war die erste Entscheidung zum in den USA hoch umstrittenen Thema Abtreibung, seit eine Mehrheit der Richter zum konservativen Flügel zählt. und zum anderen zielte der Gesetzentwurf aus Louisiana von Beginn an auf Klagen vor dem obersten Gerichtshof ab. Politiker in Louisiana wollen damit eigentlich erreichen, dass der Gerichtshof eine neue Grundsatzentscheidung zu Abtreibungen trifft. Der Bundesstaat hat sogar ein Gesetz, das Abtreibungen umgehend illegal erklärt, mit Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren, sollte der oberste Gerichtshof die Entscheidung Roe v. Wade von 1973 kippen. Danach sieht es trotz der veränderten Zusammensetzung des obersten Gerichts derzeit nicht aus.
Der Fall Wirecard schlägt weiter Wellen. Inzwischen ist die Frage ganz besonders bedeutend, wer hat eigentlich nicht richtig geprüft? Und da fallen eine ganze Menge Instanzen und Institutionen ein. Neben den normalen Wirtschaftsprüfern auch all jene, die eigentlich für den Staat das tun sollten. Egal ob direkt als staatliche Instanzen oder als solche, die möglicherweise angestellt und bezahlt wurden. Andreas Reuter sagt, was sich da ändern soll.
Die Grünen fordern eine Aktuelle Stunde des Bundestages zum Fall Wirecard. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler bringt sogar einen Untersuchungsausschuss ins Spiel. Die Bundesregierung will die Bilanzprüfung bei börsennotierten Unternehmen neu aufstellen. Der Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, die diese Aufgabe wahrnimmt, solle gekündigt werden, bestätigte heute ein Sprecher des Justizministeriums. Darauf hätten sich Finanz- und Justizministerium geeinigt. Diese Kündigung werde jetzt vorbereitet, so der Sprecher. Die Prüfstelle, die als privatrechtlicher Verein organisiert ist, habe nur einen einzigen Prüfer auf den Fall Wirecard angesetzt, kritisierte Britta Hasselmann von den Grünen. Es dränge sich der Eindruck auf, dass es am Aufklärungswillen mangele, so die Grüne. Das ist wie mit Wattebäuschen auf Elefanten zu schießen, sagte Frank Schäffler von der FDP. Die Verantwortung, so Schäffler, trage das Finanzministerium von Olaf Scholz.
Um 23.36 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Wie ist denn heute an der deutschen Börse beim DAX gelaufen? Dorothee Holz hat die Einzelheiten für uns.
Mit dem Wirecard-Skandal hat die letzte Woche geendet und hat die neue begonnen. Wirecard ist zum Spielball von Spekulanten geworden. Die Titel haben um über 150% zugelegt, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Eine Aktie kostet rund 3,30 Euro. Vor rund 10 Tagen war das Papier noch 100 Euro wert. Ein beispielloser Absturz eines DAX-Konzerns, der auch der erste Pleite-Konzern im wichtigsten und renommiertesten deutschen Aktienindex ist. Die Tage im DAX könnten aber gezählt sein. Überhaupt denkt die Börse darüber nach, ihr Regelwerk zu überarbeiten, nachdem die Kritik immer lauter wurde. Wirecard hat den DAX mit diesem rasanten Kursgewinn angeführt, aber die Aktie hat kaum noch Gewicht. Andere DAX-Konzerne wie die Deutsche Bank, der Kunststoffhersteller Covestro oder der Chemieriese BASF haben den DAX angeschoben um 1,2% auf 12.232 Punkte. Auch Commerzbank-Aktien waren sehr gefragt, gehörten zu den größten Gewinnern im MDAX. Die Commerzbank ist wegen der Corona-Pandemie offensichtlich zu einem noch schärferen Sparkurs gezwungen. Laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg sollen bis zu 7000 Stellen abgebaut werden und 400 Filialen schließen. Dabei hatte die Commerzbank bis vor kurzem noch voll auf das Filialgeschäft gesetzt. An diesem Mittwoch wird sich der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung damit beschäftigen. Die Commerzbank musste vor knapp 2 Jahren Wirecard im DAX Platz machen.
Soweit der Bericht von Dorothee Holz. Wir bleiben beim großen Geld. Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich der Europäischen Zentralbank bestimmte Auflagen ins Stammbuch geschrieben. Sie muss, wenn sie denn Anleihen kauft, das demnächst besser begründen. Nun ja, inzwischen liegt eine entsprechende Begründung vor und zumindest der Bundestag oder einige Fraktionen haben die Ergebnisse und die Unterlagen geprüft. Man kommt zu dem Ergebnis, ja, damit ist alles erledigt. Ob es wirklich erledigt ist, das wird sich zeigen. Den Stand heute Abend hat für uns Volker Fintermer.
Die Einsicht gilt als die Lösung des Problems. Die Bundestagsabgeordneten durften jetzt vertrauliche Dokumente einsehen, die von der Europäischen Zentralbank für einen möglichen Kompromiss vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vorbereitet wurden. Die Karlsruher Richter hatten ein Anleihekaufprogramm der EZB, das im Zuge der Finanzkrise Ende 2015 aufgelegt wurde, als nicht verfassungsgemäß eingestuft und die Zentralbank aufgefordert, der Bundesregierung und dem Bundestag darzulegen, dass die getätigten Käufe tatsächlich verhältnismäßig waren. Die Richter hatten dafür sogar eine Frist bis zum 4. August dieses Jahres gesetzt. Andernfalls hätte die Deutsche Bundesbank, die anteilig an den EZB-Programmen beteiligt ist, aus den Aufkaufprogrammen aussteigen müssen. Eine erhebliche Gratwanderung, weil die Europäische Zentralbank politisch unabhängig ist und sich eine Offenlegung deshalb verbietet. Vertraulichkeit lautete daher die zwingende Voraussetzung für die Aufklärung, auf die man sich verständigt hat. Der EZB-Rat hat deshalb Ende vergangener Woche als vertraulich eingestufte Dokumente für die Bundesregierung und den Bundestag freigegeben, die die Verhältnismäßigkeit der Käufer belegen sollen. Diese Berichte seien bereits geprüft worden, heißt es heute in einem Brief von Finanzminister Olaf Scholz an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Aus Sicht des Finanzministeriums habe die EZB ihre Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit der Anleihekäufe nachvollziehbar dargelegt, zitiert Reuters aus dem Schreiben. Scholz kündigte in dem Brief auch an, den Verfassungsrichtern die Dokumente der EZB zuzusenden und zugleich die Überzeugung darzulegen, wonach die Unterlagen der EZB die Anforderungen des Urteils vom 5. Mai erfüllen. Das sehen offenbar auch parteiübergreifend die Finanzexperten im Deutschen Bundestag so. Union, SPD, FDP und Grüne wollen sich in einem gemeinsamen Antrag hinter die im Urteil kritisierte Praxis der Europäischen Zentralbank stellen. Der Bundestag halte die Darlegung der EZB für nachvollziehbar, heißt es in einem der deutschen Presseagentur vorliegenden Entwurf für einen Antrag zu dem Urteil. Die Vorgaben zur Verhältnismäßigkeit seien mit den gewährten Auskünften erfüllt. Über den Antrag soll nach Möglichkeit noch in dieser Woche im Bundestag abgestimmt werden. Sollte der Bundestag dem Papier zustimmen, dann dürfte das ein wichtiger Schritt für die weitere Beteiligung der Bundesbank an den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank sein.
Das war Volker Finthammer. Wenn nichts passiert, wird der Bundestag immer, immer größer, jedenfalls viel größer, als es eigentlich vorgesehen ist. Das hat zu tun mit dem komplizierten Mechanismus der Ausgleichs- und Überhangmandate. Alle Parteien sagen, ja, daran muss sich etwas ändern, weil wir wollen nicht 800 Abgeordnete demnächst in Berlin sitzen haben. Wie das allerdings geschehen soll, nun ja, darüber wird mächtig gestritten, weil, und das erklärt das Ganze, das hat damit zu tun, wer gewinnt und wer denn am Ende auch verliert. Heute hat die Diskussion weitere Fahrt aufgenommen, weil der CDU-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus zumindest in seiner Partei etliche Vorschläge gemacht hat. Es könnte sein, dass sich doch was ändert. Zunächst in einem kleinen und dann in einem etwas größeren Schritt. Gudula Geuter.
Noch hat die Unionsfraktion nicht zu einem Kompromiss gefunden. Nach dem Fraktionsvorstand und den Landesverbänden muss am Vormittag noch die gesamte Fraktion entscheiden. Ein möglicher Kompromiss aber zeichnet sich ab. Einige Überhangmandate sollen demnach ohne Ausgleich hingenommen werden, die Zahl der Wahlkreise verkleinert. Der Vorschlag ist alt, ihn hatte schon einmal Wolfgang Schäuble gemacht, ohne Erfolg. Weder CDU, CSU noch alle anderen Parteien zeigten sich einverstanden. Interessant ist nun, dass der aktuell diskutierte Unionsfraktionsvorschlag weniger weit geht als der frühere. Statt damals 15 sollen jetzt nur 7 Überhangmandate ohne Ausgleich bleiben. Statt derzeit 299 Wahlkreisen könnte sich die CDU-CSU mit 280 zufrieden geben. Selbst wenn die Unionsfraktion hier am Vormittag handelseinig werden sollte, ist die Zustimmung der politischen Konkurrenten alles andere als vorgezeichnet. Gerade noch hatten die drei kleineren Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne einen CSU-Vorschlag als nicht ernstzunehmend abgelehnt, der je nach Wahlergebnis zu ähnlichen Ergebnissen führen könnte. Als nicht handlungsfähig bezeichnete der grüne Co-Parteichef Robert Habeck die Koalition.
Und das liegt aus unserer Sicht vor allem daran, dass die CSU erst die große Koalition und jetzt das ganze Land in ihre Geiselhaft genommen hat.
Auch da ging es um nicht ausgeglichene Überhangmandate über den Weg einer Begrenzung der Sitze im Bundestag auf 699. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegenüber Welt-TV.
299 Wahlkreisabgeordnete, 400 Listenmandate. Und wenn man darüber hinausgeht, dann muss man proportional, das heißt verhältnismäßig in der Größe der Fraktionen, alle gleichermaßen reduzieren.
Das Problem mit dem alten wie dem neuen Vorschlag wird das Zweitstimmenergebnis verzerrt. Mit der Zweitstimme legen die Wähler das zahlenmäßige Verhältnis der Parteien zueinander fest. Mit der Erststimme für den Direktkandidaten wird bestimmt, wer es ist, der für die Partei auf diese Sitze in den Bundestag einzieht. Nur geht das rechnerisch meist nicht auf. Gerade in Zeiten, in denen die stärkste Partei schwach ist, Ergebnisse um die 30% erzielt, erringt sie mehr Direktmandate, als ihr zustehen, die sogenannten Überhangmandate. Werden sie nicht ausgeglichen, geht das auf Kosten des gleichen Werts aller Stimmen. Die SPD dagegen will generell kürzen, bei Ausgleichsmandaten, aber auch bei Direktmandaten. Der Obmann der CSU für das Wahlrecht, Michael Frieser, widersprach dem im Deutschlandfunk.
Wir müssen einfach deutlich sagen, dass ein Vorschlag, der am Ende Wahlkreisbewerbern dieses Mandat, obwohl sie es gewonnen haben, nicht zuteilt, ist aus unserer Sichtweise verfassungswidrig.
Das richtete sich auch gegen einen Vorschlag des Unionsfraktionschefs Stefan Brinkhaus, auch wenn der CSU weiter entgegengekommen war. FDP, Linke und Grüne könnten mit dem SPD-Vorschlag zwar leben, an sich aber wollen sie, dass überhaupt keine Überhangmandate entstehen, unter anderem durch weniger Wahlkreise. Über ihren Vorschlag entscheidet der Bundestag am Freitag. Bisher ist es der einzige Vorschlag, für den es überhaupt einen Gesetzentwurf gibt.
Soweit Gudula Geuter. Was wir jetzt hören, wird nicht ganz einfach sein. Das Verbrechen oder die Verbrechen, die sich dahinter verbergen, was wir jetzt berichten, unvorstellbar. Die Dimension dieser Verbrechen ebenfalls unvorstellbar. Und die Ermittlungen und die Ermittler, was sie leisten, unglaublich und schwierig. Es geht um Kindesmissbrauch und es geht um das, was um einen Missbrauchsfall zunächst gestartet ist. Was dabei herauskommt, wie gesagt, entsetzlich. Jochen Hilgers.
Vielleicht sind es sogar deutlich mehr Tatverdächtige, sagte ein Ermittler der Kölner Polizei. Angesichts der ungeheuren Zahl von 30.000 zeigte sich der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, aber schon geschockt genug.
Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß Kindesmissbrauch im Netz hat. Die ZAK-NRW ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse nur der Ermittlungsgruppe Berg, Tatkomplex Bergisch-Gladbach. Mehr als 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
Bei der von Biesenbach erwähnten ZAK, der zentralen Ansprechstelle Cyberkriminalität, gründete er daher eine weitere Taskforce, bestehend aus 6 Staatsanwälten. Die sind bei der Kölner Staatsanwaltschaft angesiedelt. Im dortigen Polizeipräsidium sitzen weitere 200 Kripo-Beamte, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als die Chatverläufe zu zigfachem Kindesmissbrauch auszuwerten. Der Leiter der ZAK, Staatsanwalt Markus Hartmann, beschreibt das Unbegreifliche.
Chat-Teilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigene Neigung auszuleben und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfinden soll, an einem Kind besonders effektiv gestalten können. Personen, die sich äußern, sie hätten sich nicht getraut, ein Kind zu missbrauchen, werden von den anderen Gesprächsteilnehmern ermutigt und geradezu bedrängt, doch nun endlich auch tatsächlich den Missbrauch in die Tat umzusetzen.
Die enorme Zahl an Tatverdächtigen ergibt sich aus Chatverläufen. Da tauschen mitunter jeweils bis zu 2000 Menschen unter Nicknames im Internet bisweilen härteste Kinderpornografie untereinander. Schon bei dem Tatverdächtigen aus Bergisch Gladbach waren 3 Terabyte an Beweismaterial sichergestellt worden. Daraus ergaben sich Spuren zu weiteren geschlossenen Chatforen, sagt ZAK-Chef Markus Hartmann.
Ich möchte Ihnen ersparen, wörtlich aus einzelnen Chats zu zitieren, die teils durchaus verstörend sind. Aber damit Sie einen Eindruck haben, dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen.
Beamte der Kölner Polizei vermuten viele Täter auch im Ausland. Chats seien nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch oder Russisch geführt worden. Möglicherweise sei die wirkliche Täterzahl noch viel höher. Zu große Hoffnung, sie alle zu ermitteln, sollte die Öffentlichkeit jedoch nicht haben. Ein Beamter aus der Ermittlungsgruppe sagte heute, wenn wir am Ende meiner Dienstzeit, und die endet in 10 Jahren, eine 3-stellige Zahl an Tätern überführt haben, dann ist das viel.
Soweit Jochen Hilgers. Corona ist noch längst nicht vorbei. Das haben wir gesehen in Gütersloh, in Warendorf, aber auch an anderen Städten in Deutschland. Jetzt gibt es eine kleine Erleichterung. Was heute passiert ist in Gütersloh und in Warendorf, dort kann ein bisschen gelockert werden. Tobias Zacher.
Schulen und Kitas bleiben zu in Gütersloh, genauso Fitnessstudios, Kinos oder Hallenbäder. Und in der Öffentlichkeit gilt das Kontaktverbot. So hat es die Landesregierung beschlossen. Der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer von der CDU, begrüßte die Maßnahmen heute demonstrativ.
Wir sind uns auch unserer großen Verantwortung bewusst. Immerhin kämpfen wir Tag und Nacht dafür,
dass sich das Virus nicht weiter in die Gesamtbevölkerung überträgt. Und das sage ich auch ganz bewusst denjenigen, bei denen wir als Kreis Gütersloh momentan nicht willkommen sind. Wir machen das auch für Menschen außerhalb des Kreises Gütersloh.
Die weiterhin strengen Regeln im Kreis seien eine Vorsichtsmaßnahme für eine weitere Woche, sagte Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU.
Die Ergebnisse stimmen zuversichtlich. Es ist uns durch unsere sehr schnellen Eindämmungsmaßnahmen gelungen, das Infektionsgeschehen örtlich zu begrenzen und ein Überspringen zu vermeiden. Im Kreis Warendorf ist kein Eintrag des Virus in die Bevölkerung festzustellen, im Kreis Gütersloh nur ein leichter Eintrag.
Tatsächlich fällt die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Gütersloh aktuell. Sie liegt aber immer noch weit über dem kritischen Wert von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Das ist bundesweit einmalig. Ganz anders im Kreis Warendorf. Hier gelten ab Mittwoch 0 Uhr wieder die gleichen Regeln wie in ganz NRW. In beiden Landkreisen waren die strengen Maßnahmen vor einer Woche eingeführt worden, nachdem ein massiver Coronavirus-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies mit mehr als 1500 Corona-Fällen bekannt geworden war. Laschet forderte auch, dass Menschen aus der betroffenen Region nicht mehr diskriminiert werden.
Auch heute noch einmal der Appell an alle, diese Stigmatisierung der Gütersloher einzustellen.
Einige Bundesländer hatten teils strenge Übernachtungsverbote erlassen und Gütersloher hatten von Ausgrenzungen berichtet. Kommende Woche muss die Landesregierung neu entscheiden, ob die Maßnahmen in Gütersloh auslaufen oder noch einmal verlängert werden.
Soweit der Bericht von Tobias Zacher. Die Bayern preschen wieder einmal vor. Sie wollen Tests für alle, zumindest für alle, die es wollen, und haben entsprechend vorgesorgt. Was dort in Bayern heute beschlossen worden ist und ob das möglicherweise Wirkung auch auf andere Bundesländer hat, Barbara Schmidt-Matern.
Der Beginn der Sommerferien, überfüllte Urlaubsstrände im Norden und viel besuchte Ausflugsziele in der ganzen Republik. All das mag eine Rolle spielen, warum weit über den Kreis Gütersloh hinaus jetzt wieder intensiv über Art und Weise von Corona-Tests diskutiert wird. Vor allem einer bringt diese Debatte ins Rollen.
Testen ist das eine, Abstand halten ist das andere,
sagt Markus Söder. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident legt noch eine Schippe drauf. Als erstes Bundesland will Bayern Corona-Tests für alle ermöglichen, egal ob jemand Symptome oder ein besonders hohes Infektionsrisiko hat. Sollten die Krankenkassen dafür nicht zahlen, übernimmt der Freistaat die Kosten.
Darüber hinaus bieten wir erstens eine 24-Stunden-Garantie an für jemanden, der Symptome zeigt. Wir hatten Situationen, dass die Leute in ganz Deutschland ewig warten müssen, bis sie, selbst wenn sie Symptome haben, einen Test bekommen, und darüber hinaus, wer glaubt, er könnte es haben, dem müssen wir doch eine solche Sicherheit geben können.
Den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach überzeugt das nur zum Teil. Im Grundsatz sei das bayerische Vorgehen richtig. Allerdings, mahnt der Sozialdemokrat in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, müssten die richtigen Leute getestet und die Tests selbst billiger werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beteuert unterdessen, dass die Landesbehörden und die örtlichen Gesundheitsämter die Lage im Griff hätten.
Entscheidend ist doch, dass wir bei jedem Ausbruch schnell nachvollziehen können, was ist passiert. Ist der Kern des Ausbruches wie bei Tönnies in einem bestimmten Betrieb? Ist es im Rahmen eines Gottesdienstes, was wir schon gesehen haben, Großfamilien feiern? Also entscheidend ist ja, dass wir wissen, woher kommt der Ausbruch und dass wir Infektionsketten schnell nachvollziehen und unterbrechen können.
Der Bund, so kündigt der CDU-Politiker an, wolle die Gesundheitsämter verstärkt unterstützen und in den kommenden Jahren bis zu 4 Milliarden Euro zuschießen, auch damit Testergebnisse nicht mehr weiter per Fax verschickt werden müssen. Anlasslose Corona-Massentests, wie Bayern sie plant, sieht Spahn skeptisch. Das wiege die Menschen in falscher Sicherheit, erhöhe das Risiko falsch positiver Ergebnisse und belaste die vorhandene Testkapazität, schreibt Spahn bei Twitter. CSU-Chef Söder versichert hingegen, dass besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, etwa in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen, auch weiterhin regelmäßig untersucht werden.
Sie hörten Barbara Schmidt-Matern. Wir schauen jetzt noch mal in die Zeitungen von morgen. Die Kommentare hat für uns Volker Hengst. Bitte schön.
In Frankreich gab es am Wochenende Kommunalwahlen, bei denen besonders die Grünen erfolgreich waren. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Die neuen grünen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben gewonnen, weil sie für klare, greifbare Konzepte gekämpft haben. Die Bürger wollen weniger Autos, höhere Klimaschutzauflagen, mehr ökologische Landwirtschaft. Die Grünen vertreten Werte, die durch das von Corona erzwungene Innehalten wichtiger geworden sind. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht einen geschwächten Präsidenten Macron. Dessen Partei, La République en Marche, bei den Kommunalwahlen in die Bedeutungslosigkeit befördert wurde. Das Ergebnis zeigt, wie wenig es Macron gelungen ist, die schwere Krise der repräsentativen Demokratie in Frankreich zu überwinden. Rund 60% der Wähler sind nicht zur Wahl gegangen. Und der Tagesspiegel überschreibt seinen Kommentar mit »Trikolore in Grün«. Die Wahlen markieren eine Umwälzung in Frankreichs Parteienlandschaft. Für die Präsidentschaftswahl 2022 strebt Sozialistenchef Olivier Faure nach dem überraschenden Wahlsieg der Grünen ein Bündnis mit der Ökopartei an. Mit anderen Worten, es ist denkbar, dass Frankreichs Grüne, die bei den Präsidentschaftswahlen bislang noch nie eine entscheidende Rolle spielten, in knapp 2 Jahren nach dem höchsten Amt im Staate greifen. Das Corona-Konjunkturpaket ist in Bundestag und Bundesrat gebilligt worden. Am Mittwoch geht es schon los mit der befristeten Senkung der Mehrwertsteuer. Zu den Erfolgsaussichten äußern sich die Kommentare in den Zeitungen eher zurückhaltend, wie zum Beispiel der Reutlinger Generalanzeiger. Wenn man das Wortgeklingel von Vizekanzler Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier abzieht, schrumpft das Konjunkturpaket auf seine wahre Größe. Das Kraftpaket entpuppt sich als Hilfspaket, das im besten Fall die schlimmsten Härten abfedern kann. Zudem ist es auch ein Zeichen an die Familien, denen man helfen will. Doch das reicht nicht, um die Kauflaune dauerhaft zu heben. Die wird dann zurückkommen, wenn die Menschen wieder ohne Gesichtsmaske durch die Läden schlendern. Nicht viel anders liest sich das Straubinger Tagblatt. So gut man für Zukunftsinvestitionen vorgehalten hat, es fehlt empfindlich an Maßnahmen zur schnellen Belebung des Konsums. Millionen von Menschen werden ihr Geld erst einmal zusammenhalten, vermutet auch die Neue Osnabrücker Zeitung. Aber positiver klingt immerhin die Frankfurter Rundschau. Jeder Euro, den der Staat jetzt ausgibt, ist gut verwendetes Geld. Dass nicht jeder Euro dort landet, wo er vielleicht am nötigsten gebraucht wird, ist nicht gut, aber es ist verschmerzbar. Die Hauptsache ist, Wirtschaft und Verbraucher können wieder Vertrauen fassen.
Dankeschön. Das war der Kollege Volker Hengst. Er hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen gehabt. Damit sind wir fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei Ihnen für Ihr Interesse. Empfehle die nachfolgenden Sendungen ganz besonders. Dann natürlich morgen früh ab 5 Uhr ist die Kollegin Christine Heuer für Sie da. Sie hat ganz unterschiedliche Interviews. Zum Beispiel um 7.15 Uhr redet sie mit Carsten Schneider. Da geht es um die Wahlrechtsreform, die auch schon Thema in dieser Sendung gewesen ist. Und um 8.10 Uhr dann Interview mit Anthony Glees, dem Politologen, über die Fragen zum Brexit. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage bis demnächst und tschüss.